Die Nachrichten von SRF um 6 mit Olivia Limacher und das sind unsere Themen. Der Schuldspruch gegen die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen. Wie die Reaktionen darauf ausfallen in der französischen Politik. Der Bundesrat will nationalsozialistische Symbole wie Hitlergruß und Hakenkreuz in der Schweiz verbieten. Gleicher Meinung sind die meisten Parteien, Kantone und Verbände. Und das Wetter am Morgen ist es ziemlich sonnig mit Biese und Höchstwerten um 12 Grad. Das Urteil gegen die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen schlägt in unserem Nachbarland hohe Wellen. Le Pen darf ab sofort für die nächsten 5 Jahre nicht für politische Ämter kandidieren. Das hat ein Gericht in Paris entschieden. Beim Prozess ging es um Veruntreuung von EU-Geldern. Damit kann Le Pen wohl nicht für die französische Präsidentschaft kandidieren. Die Reaktionen in der französischen Politik fallen unterschiedlich aus, fasst Auslandredaktor Philipp Scholkmann zusammen.
Tatsächlich gibt es bis in die Mitte der französischen Politlandschaft kritische Stimmen. Tenor, man müsse Marine Le Pen an der Urne schlagen, nicht vor Gericht. Doch das blendet aus, dass die französischen Gesetze die Veruntreuung von öffentlichen Geldern mit Unwählbarkeit koppeln, die Politik diese Strenge ausdrücklich wollte, so die Position zur Linken. Einziger Trost für Marine Le Pen, das Mandat als Fraktionsvorsitzende im französischen Parlament bleibt ihr erhalten. Sie wird es weiter lautstark als Tribüne zu nutzen wissen.
Das Urteil gegen Le Pen beinhaltet auch eine 4-jährige teilbedingte Haftstrafe. Ihr Anwalt hat inzwischen Berufung angekündigt. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Toten im südostasiatischen Land auf über 2000 gestiegen. Noch immer suchen Rettungsteams nach Verschütteten und Vermissten. Manuel Risi berichtet.
In der Millionenstadt Mandalay haben Einsatzkräfte heute 4 Menschen gerettet aus eingestürzten Gebäuden. Das berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Unter den Geretteten seien auch eine Schwangere und ein Mädchen. Derweil ist die Zahl der bestätigten Todesopfer gestiegen auf 2056. Das teilte die Militärregierung von Myanmar mit. Sie spricht von mehr als 3.900 Verletzten und über 270 Vermissten. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig, berichtet die Zeitung Irrawaddy, die vor allem über Myanmar berichtet auf ihrer Webseite. Unter anderem fehle es den Einsatzkräften im Bürgerkriegsland an der nötigen Ausrüstung, um Menschen unter den Trümmern zu bergen. Das Beben am vergangenen Freitag hatte eine Stärke von 7,7 und führte auch in Thailand zu Todesopfern und Schäden. Spürbar war es bis nach China. Seither kam es mehrfach zu leichteren Nachbeben.
In die Schweiz jetzt. Symbole wie das Hakenkreuz oder Gesten wie der Hitlergruß. Sie sollen in der Öffentlichkeit verboten werden. Das will eine Mehrheit der Parteien, Kantone und Verbände im Land. Sie hatten bis heute Zeit, sich zu einem entsprechenden Gesetzesvorschlag des Bundesrates zu äußern. Die Landesregierung will Personen, die gegen das Verbot verstoßen, mit 200 Franken büßen. Gegen ein Verbot sprach sich die SVP aus. Sie befürchtet eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Zu 2 Meldungen aus den Regionen. Der Zürcher Kantonsrat hat sich gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen ausgesprochen. Das Ergebnis war knapp. Mit 88 zu 87 Stimmen unterstützte das Kantonsparlament die Mobilitätsinitiative. Die kantonale Initiative aus Kreisen der SVP und der FDP verlangt, dass auf Hauptverkehrsachsen nur in Ausnahmefällen Tempo 30 möglich ist. Wer im Kanton Freiburg auf die Jagd geht, soll nicht mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut haben. Dieser Meinung ist die Kantonsregierung. Sie hat sich für eine entsprechende Gesetzesänderung ausgesprochen. Da die Treffsicherheit der Jägerinnen und Jäger mit zu viel Alkohol im Blut beeinträchtigt sei, bestehe das Risiko, dass sie das Wild statt töteten, nur verletzten. Die Tiere müssten dann unnötig leiden. Wie viele gefährliche und gesundheitsschädigende Stoffe hat es in dreckiger Luft drin? Offenbar viel mehr als bisher angenommen. Das zeigen Forschende der Universität Basel. Sie haben eine neue Messmethode entwickelt, um schädliche Stoffe im Feinstaub nachzuweisen. Bei der neuen Methode wird die Feinstaubmessung direkt draußen vor Ort gemacht. Bislang seien zuerst Proben entnommen und erst Tage später untersucht worden. Bis dann hätten sich jeweils viele giftige Stoffe bereits verflüchtigt. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Feinstaub jährlich für bis zu 6 Millionen Todesfälle verantwortlich. Zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.598 Punkten, minus 1,9%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 95,50 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,42 Rappen. Und das Wetter. Morgen ist es ziemlich sonnig. Im Norden kommt eine starke Brise auf, welche in der Romandie Sturmböen bringt. Die Temperaturen erreichen um 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Walter.
SRF 2 Kultur.
Und hier im Studio ist weiterhin für Sie Annelies Berger am Mikrofon mit einem Cole Porter-Titel, interpretiert vom Ahmad Jamal Trio. Easy to Love.
In the usual way. It's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. Feeling just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today. In the usual way, but it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I
Samara Joy, can't get out of this mood. Die Pflege alter Leute ist je länger, desto mehr ein ungelöstes Problem. Vor allem in unseren Breiten, wo es immer mehr ältere Leute gibt und immer weniger Junge, die Zeit dafür haben. Diesem Thema stellt sich auch die österreichisch-slowakische Schriftstellerin Susanne Gregor in ihrem aktuellen Roman «Halbe Leben». Darin beschreibt sie die Geschichte einer slowakischen 24-Stunden-Pflegerin namens Paulina bei einer wohlsituierten österreichischen Familie. Susanne Gregor stammt selbst aus der Slowakei, lebt aber seit sie Kind ist in Österreich. Die Arbeit an diesem ihrem sechsten Roman hat sie auf eine ganz spezielle Weise berührt.
Ich dachte ja eigentlich, dass ich keinen persönlichen Zugang zu diesem Buch habe, weil ich weder selbst als 24-Stunden-Pflegerin gearbeitet habe, noch je eine gebraucht habe für irgendein Familienmitglied. Aber beim Schreiben kam ich dann drauf, dass das doch eigentlich ein unglaublich persönliches Buch ist, weil ich einerseits diesen Blick der Slowakin in Österreich verarbeiten konnte und andererseits ist mir auch sehr klar, dass ich selbst Paulina sein könnte. Hätten meine Eltern nicht beschlossen, nach Österreich zu ziehen und wir wären in der Slowakei geblieben. Ich weiß es nicht, was ich heute machen würde oder wie mein Leben aussehen würde. Bestimmt nicht so, wie es jetzt hier in Österreich für mich läuft.
Das sagt die Schriftstellerin Susanne Gregor. Ihr aktueller Roman «Halbe Leben», in dem es um die Probleme der 24-Stunden-Pflege geht, ist Thema in unserem Literaturpodcast 2 mit Buch. Hier am Radio ab 6:30, also in circa einer Viertelstunde bei SRF 2 Kultur.
Go gonna pack up all my care and woe. Here I go singing low. Bye, bye, blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar is sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what a hard luck stories they all hand me. So make my bed light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye.
Somebody loves you. You nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you'll never change it. As sure as the star shines above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Thank you.
still is the same. You never change it. As sure as the star shines above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. So find yourself somebody to love.
Nat King Cole hier mit seiner Stimme, die sowas Vertrautes hat, Liebenswürdiges auch. You're nobody till somebody loves you. Wie wahr. Wir erkennen uns wohl am besten, wenn wir geliebt werden und selber lieben. Das wusste schon Nina Simone und findet radikal Love Me or Leave Me.
Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else. Thank you.
Der weiche Sound auf dem Saxophon kommt von Ike Kubek, US-amerikanischem Jazz-Saxophonisten, hier mit großer Band und dem Titel Lua. Und als Abschluss vor 6:30 hier noch der dänische Jazzmusiker Sten Rasmussen im Quartett und mit dem Titel aus der aktuellen CD Red Boss. Annelies Berger wünscht damit das Schöne hinach. Es ist 6:30.
SRF 2 Kultur.
Und jetzt heißt's hier Literaturclub 2 mit Buch. Und wir stellen Ihnen heute eine Autorin vor, die zwar schon 5 Bücher geschrieben hat, aber erst jetzt den Durchbruch erlebt. Sie heißt Susanne Gregor und ihr Buch Halbe Leben. Alles Weitere von Michael Lüsier im Gespräch mit Jennifer Kakschuri.
Michael, wie willst du eigentlich alt werden?
Das ist eine gute Frage. Ich will gesund alt werden und ich will bei meinen Kräften alt werden und würdig.
Und würdig heisst nicht in einem Heim oder mit einer Pflegeperson?
Nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe, ist wahrscheinlich das Heim die fairere Variante.
Schon organisiert?
Nein, absolut noch nicht.
Halbe Leben, so heisst das Buch, über das wir jetzt gerade reden werden. Da geht es um Alterspflege unter anderem. Sag mir, warum ich es lesen sollte in 3 Wörtern.
Gut, spannend, einfühlsam.
Das ist der Literaturclub 2 mit Buch. Wir reden heute über den Roman «Halbe Leben» von der österreichisch-slowakischen Schriftstellerin Susanne Gregor. Der Roman mitgebracht hat
der Michael Lüsier und Fragen dazu stellt
Jennifer Kakschuri. Dann fangen wir an.
Genau, fangen wir an, und zwar mit meinem ersten Ausschnitt aus dem Roman.
Es ist ein stiller Tod. An einem sonnigen Mainachmittag um 14.37 Uhr stürzt Clara an einer unscheinbaren Böschung 50 Meter in die Tiefe. Sie gibt keinen Laut von sich. Zu hören ist nur ein schnelles Rascheln der Blätter. Es könnte auch ein Reh sein, das davonläuft. Unten ein dumpfer Aufprall. Dann Stille. An der Stelle, an der sie bis eben noch stand, nichts als ein paar dünne Zweige, brauner Boden, ein Baumstumpf, darauf Ringe, die nach außen hin immer heller werden. Wie ruhig Claras Gesicht gewesen ist in diesem letzten Moment. Wie angstlos, wird Paulina später denken.
Der Roman «Halbe Leben» fängt also mit dem Tod an von einer. Das ist ein Roman von der Susanne Gregor. Was passiert da genau am Anfang?
Da stürzt eine Frau auf einer Wanderung 50 Meter in Tiefe. Clara heisst die Frau und eine andere Frau ist dabei. Kriegt das mit, Paulina. Und das Brisante ist, Clara, die hier abgestürzt ist, ist die Arbeitgeberin von der Paulina und Paulina ist die einzige Zeugin.
Also ist das ein Krimi, den du da vorstellst?
Nein, das ist kein Krimi, auch wenn natürlich so ein Anfang eine gewisse Spannung aufbaut, die tatsächlich auch bis zum Schluss hält. Der Absturz ist im Prinzip einfach die Klammer vom ganzen Roman. Der Roman fährt hier damit an und kommt am Schluss auch wieder in die Situation hier zurück.
Also kein Krimi, tönt aber trotzdem spannend. Um was geht's genau?
Es geht um die sogenannte 24-Stunden-Pflege, also um die Frauen aus Osteuropa, die bei uns die Form von Altenbetreuung übernehmen. Und weil es ein österreichischer Roman ist, oder zumindest ein Roman, wo in Österreich spielt, geht es um eine slowakische Pflegerin, denn in Österreich ist es so, dass die meisten Pflegerinnen aus der Slowakei kommen.
Geschrieben hat das Buch also Susanne Gregor, das ist eine österreichische Schriftstellerin, wie du gesagt hast, die selber aber in der Slowakei auf die Welt gekommen ist. Hat sie denn einen besonderen Bezug zu dem Thema?
Nein, das hat sie nicht. Aber als Slowakin in Österreich wird man halt immer wieder mit dem Thema konfrontiert.
Ich weiß, dass es hier in Österreich sehr, sehr viele Slowakinnen gibt, die eben diese Arbeit leisten. Und ich habe das auch ganz oft erlebt, dass mich Menschen auch darauf hinweisen, wenn ich sage, dass ich aus der Slowakei bin, dass sie mir sagen, ja, wir haben da auch eine Pflegerin bei unserem Opa und die ist so lieb, die gehört quasi schon zur Familie. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man da wirklich zur Familie gehören, wenn man in einem Arbeitsverhältnis bleibt? Also diese Intimität, mit der man in eine Familie aufgenommen wird und aber eben doch eine Bedienstete bleibt.
Das sagt Susanne Gregor über ihre Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Es ist ja ein unbequemes Thema, aber ein Thema, das uns alle betrifft, wo Ältere haben oder selber alt werden. Warum interessiert Sie das jetzt mal, abgesehen davon, dass es da um Ihre Landsleute, also um Leute aus der Slowakei geht?
Es geht um 3 Sachen, die sie interessiert. Das eine ist das, was sie gerade gesagt hat, nämlich die Beziehungen, die entstehen unter ungleichen Vorzeichen. Dass also jemand Teil von einer Familie wird und trotzdem in einer dienenden Rolle verbleibt.
Und unglaublich wenig verdient.
Ja, unglaublich wenig verdient. Zum Beispiel eben gerade auch, und das ist der zweite Grund, es geht um strukturelle Probleme. Nämlich, dass unser Pflegesystem davon lebt, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Das zeigt sie nicht explizit in ihrem Buch, aber es ist im Hintergrund immer vorhanden. Und dann geht es auch noch generell um eine Aussicht auf Österreich durch eine Frau aus der Slowakei. was ja für eine Schriftstellerin, die selber aus der Slowakei kommt und in Österreich lebt, natürlich auch sehr reizvoll ist.
Hat es denn einen konkreten Anlass gegeben, um diesen Roman zu schreiben?
Ja, das hat es gegeben. Und das geht auf eine tragische Geschichte zurück, die auch bei uns in den Medien vorgekommen ist. Susanne Gregor hat mir die ganze Geschichte dazu erzählt.
Das war eigentlich ein Zeitungsartikel, den ich gelesen habe. Und zwar gab es 2017 einen ganz schlimmen Autounfall in der Slowakei. Und da waren 7 dieser 24-Stunden-Pflegerinnen gerade auf dem Heimweg mit so einem Sammeltaxi. Und sie waren eigentlich fast schon wieder zu Hause angekommen. Aber das war, glaube ich, 3 in der Nacht. Und der Fahrer hatte einen Sekundenschlaf und ist gegen einen LKW geprallt. Und es waren alle sofort tot. Und ich habe mir gedacht, dass diese Frauen ausgerechnet zwischen diesen 2 Leben sterben. Dass sie woanders hin müssen, um Geld zu verdienen und dabei zu Hause nicht sind bei ihren Familien. Also mich hat dieser Unfall auch so betroffen gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich möchte so einer Pflegerin oder so einem Leben, das da verloren gegangen ist und vielleicht unsichtbar war, ein bisschen Sichtbarkeit schenken. Und dann dachte ich, dass es spannend wäre, eben 2 Frauen gegenüberzustellen. Eben so eine Slowakin, so eine 24-Stunden-Pflegekraft und eine Österreicherin, die vielleicht im gleichen Alter ist, die vielleicht ein Kind im ähnlichen Alter hat. 2 Frauen, die ähnlich sein könnten und es aber nicht sind, weil zwischen ihnen dieser Graben der Ungleichheit ist.
Und die beiden Frauen sind jetzt also die Figuren Clara und Paulina in dem Roman.
Genau.
Erzähl doch, was sind das für Figuren? Wie stehen die zueinander?
Also an sich sind die beiden recht nah beieinander, was das Äußere betrifft. Beide sind 38, beide haben Kinder, beide haben sie einen enormen Stress in ihrem Leben, allerdings aus unterschiedlichen Gründen und auch unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Paulina lebt in einer slowakischen Kleinstadt, sie ist Krankenpflegerin und verdient schlecht. Sie hat 2 Söhne, 10 und 16 Jahre alt, und sie ist getrennt von ihrem Partner, also vom Vater von diesen Kindern. Das heisst, sie stemmt daheim die ganze Geschichte allein.
Das klingt recht anstrengend mit einem Teenager und einem Fast-Teenager. Wie steht es um Clara?
Clara ist Architektin, die verdient sehr gut. Allerdings ist sie angestellt und muss sich gegenüber ihren männlichen Berufskollegen ständig durchsetzen, was auch wieder sehr anstrengend ist und mit viel Arbeit verbunden ist.
Und lebt sie in einer Partnerschaft?
Ja, sie hat einen Mann, der Jakob. Der ist Fotograf und hat keinen Auftrag. Und das heisst, der ganze Lebensunterhalt, der liegt auch bei der Clara. Und dann gibt es ein Kind, Dada, ein 11-jähriges Mädchen, das gerade am Anfang von der Pubertät steht. Und dann kommt noch die Mutter dazu von der Clara, die Irene, die einen Schlaganfall hatte und jetzt auch nicht mehr alleine leben kann. Und die zieht jetzt auch noch in das Haus. Und dann beschließen Clara und der Jakob, dass sie Hilfe holen und eine slowakische Pflegerin anstellen.
Und das ist eben die Paulina, von der du vorher gerade geredet hast.
Das ist Paulina, genau.
Und wie funktioniert das zwischen dieser Familie und der Paulina?
Am Anfang funktioniert das gut. Paulina hat sofort ein Draht zu dieser Irene und macht ihre Arbeit auch gut. Aber mit der Zeit vermischen sich dann Sachen. Zum Beispiel ist nie ganz klar, was eigentlich der Auftrag genau ist. An sich ist Paulina ja für die Irene da, für die alte Mutter von der Clara. Aber mit der Zeit kocht sie dann eben nicht nur für die Irene, sondern gerade für die ganze Familie. Ist ja auch sinnvoll, ist auch praktischer so. Und dann kommt dann ein Geburtstag dazu, zum Beispiel ein Fest für die Ada muss gemacht werden, da tut sie dann auch einen Kuchen backen. Und das wird immer mehr, bis am Schluss noch ein Hund dazu kommt, der auch für die Ada denkt ist, aber sie geht dann natürlich mit ihm spazieren. Kurz, Paulina hat einen 24-Stunden-Job zum Lohn von einer Haushaltshilfe und sie managt am Schluss eine ganze Familie, die aber gar nicht ihre ist.
Okay, das klingt aufwendig, emotional, wie auch tatsächlich. Wie reagiert denn Paulina auf das?
Sie macht mit, zuerst einfach, weil sie doch ganz gern dort ist und es tatsächlich auch schätzt, wenn sie gebraucht wird. Dann aber auch, weil sie schlicht nicht Nein sagen kann und vielleicht das Gefühl hat, das gehört halt dazu, so viel Arbeit zu machen für den Job.
Was mir jetzt fast am schlimmsten dunkt oder was mich jetzt beschäftigt, ist auch, also die Paulina ist bei einer Familie, die nicht ihre ist, wird unglaublich schlecht bezahlt, muss der Grossmutter schauen, muss dem Kind schauen, dem Hund schauen und so weiter. Während die Hei sie 2 Buben hat, die allein leben oder keine Ahnung, wie denen geschaut wird und sie nicht bei denen kann sein, obwohl sie sie brauchen.
Genau. Das macht dann auch Sorgen, denn sie merkt schon nach einer Woche, dass sich ihre Kinder anders verhalten, als sie sich das gewünscht hat. Auch wenn abgemacht war, dass man jeden Abend miteinander telefoniert, es läuft halt einfach irgendwie anders, wie sie hört am Telefon.
Noch halten die Kinder sich daran und rufen jeden Abend ihre Mutter an. Auch wenn Rishu mit Worten spart, so ist er eben, sagt sie sich, und erzählt ihm von diesem Ort, an dem sie jetzt ist. Erzählt, dass das Wetter hier etwas kühler ist als zu Hause, die Berge etwas höher und das Grün irgendwie grüner. Und dass eine Woche bereits vergangen ist und nur noch eine weitere vergehen muss, bevor sie zurück nach Hause kommt. Aber Rishu zählt nicht die Tage. Er fühlt sich zuerst vom Vater und jetzt von seiner Mutter verraten. Wie grün die Bäume in Österreich sind, könnte ihn nicht weniger interessieren. Ohne ihr zu antworten, gibt er das Handy an seinen kleinen Bruder weiter, der ihm aufgeregt das Telefon aus der Hand reißt. André macht Rishus Schweigen wett und zählt seiner Mutter freudig alles auf, was sie verpasst hat. Von den Johannisbeeren, die in Omas Garten sprießen und extrem sauer sind, bis zu seinem Tor im Fußball und dem Meerschweinchen, das ihm Oma geschenkt hat. Ein Meerschweinchen? Paulina rutscht fast das Handy aus der Hand. Es ist schwarz und strubbelig und es beißt, ruft er begeistert. Rishu sagt, es sieht aus wie eine Wollmütze auf vier Beinen. Wann kommst du eigentlich? Paulina verlangt ihre Schwiegermutter ans Telefon, die ihre Aufregung nicht versteht. Ich wollte ihnen doch bloß eine kleine Freude machen, sagt sie beleidigt. Und es ist ja nur ein kleines Tier. Es sitzt in seinem Käfig und braucht nicht viel. Paulina legt auf und sieht in den Spiegel. Ihre Augen brennen vor Wut auf diese Frau mit dem aufgedunsenen Körper, die den Vater ihrer Kinder geboren hat und ihn noch immer verhätschelt wie ein kleines Kind, ihn zur Begrüßung an ihre unnatürlich große Brust drückt und sein Gesicht mit feuchten Küssen bedeckt, die mit ihren großen, rauen Händen Gemüse aus ihrem Garten zieht und Aufläufe bäckt, als gäbe es damit einen Preis zu gewinnen und die seit jeher mit den billigsten Mitteln um die Gunst von Rishu und André wirbt. Die armen Jungs, hat sie ausgerufen und die Hände zusammengeschlagen. Wochenlang ohne ihre Mutter. Natürlich, bringen sie mir. Ich werde mich kümmern.
Puh, das tönt nach sehr viel schlechtem Gewissen, aber sie muss ja auf Österreich gehen arbeiten. Ich finde die Beschreibungen wahnsinnig toll. Ja. Schon von dieser Schwiegermutter, aber auch von dieser Wollmütze auf vier Beinen. Ein Ausschnitt aus dem Roman «Halbe Leben» von der Susanne Gregor. Ich will ganz kurz beim Inhalt bleiben. Und nach dem Verhältnis von diesen Frauen Paulina und Clara fragen. Das ist ja auf eine Art ein Tandem mit einem ungleichen Ziel. Wie funktioniert das zwischen diesen beiden Frauen zwischenmenschlich?
Ja, das ist sehr komplex und da liegt dann auch die literarische Stärke von diesem Roman, wie das Verhältnis konkret beschrieben wird. Einerseits ist ja Clara die Chefin, aber sie ist nicht besonders gut im Chefin sein und auch nicht besonders klar, wenn es um Auftrag geht. Außerdem hat Paulina sehr viel mehr Lebenserfahrung. Also die hat das schon einmal erlebt, als Pflegerin jemanden zu pflegen, weil ihre Mutter hat sie nämlich gepflegt und die hat auch erlebt, was es bedeutet, wenn jemand stirbt. Und das steht ja der andere, der Clara, immer noch bevor. Vor allem aber ist Clara sehr auf sich selber bezogen und kriegt nicht mit, was Paulina braucht. Und so kommt es immer wieder zu absurden Situationen, wo Clara etwas Gutes machen will, dann aber etwas macht, was nicht gut rauskommt. Zum Beispiel dort, wo sie ihre Kasten ausmistet und wirklich glaubt, Paulina hat die Freude an ihren alten Kleidern.
Was ist damit, sagt Clara und hebt eine weite Leinenhose hoch. Das hier ist das Bequemste, was ich je anhatte. Paulina lässt sich überreden, die Hose anzuprobieren, kann aber nicht verbergen, dass sie ihr gleich auf Anhieb nicht gefällt. Ist schon gut, lacht Clara. Zieh sie wieder aus. Und Paulina zieht zögernd vor ihrer Chefin die Hose runter und zupft verlegen an ihrem T-Shirt, um darunter ihre Unterhose zu verbergen. Entschuldige, sagt Clara schließlich, wenn es dir unangenehm ist, ich kann auch draußen warten und du probierst einfach an, was dir gefällt. Aber nein, lacht Paulina befangen und winkt ab. Ist nicht unangenehm, sagt sie, greift nach einem gelb bestickten Sommerkleid und ihr Gesicht erhellt sich. Broderie anglaise, sagt sie und fährt mit den Fingerkuppen leicht über den Stoff mit den ebenmäßigen Löchern. Genau, nickt Clara, wir nennen es Lochspitze. Gefällt es dir? Mit einem etwas mutigeren Griff zieht Paulina sich ihr T-Shirt aus und lässt sich von Clara in das Kleid hineinhelfen, das eine so enge Taille hat, dass Paulina sich nicht vorstellen kann, wann Clara je hineingepasst hat. Es steht dir, sagt Clara begeistert, greift das nächste Stück aus dem Stapel und zieht ein schwarzes, paillettenbesticktes Jäckchen heraus. Paulina sieht skeptisch in den Spiegel. Schwarz steht ihr nicht, hat ihr noch nie gestanden. Es macht ihr Gesicht fahl, ihren Teint grau. Aber Clara sieht das ganz anders. Es passt wie angegossen, ruft sie aufgeregt. Wie für dich gemacht. Nimm es doch einfach mit, bietet sie ihr an. Solltest du es am Ende doch nicht tragen, macht es vielleicht noch immer ein hübsches Geschenk für eine Freundin. Das Teil ist ja ganz neu. Paulina nickt. Und Clara packt zufrieden den restlichen Stapel in einen Umzugskarton. Da bin ich aber froh, sagt sie, während sie sich über die Schachtel beugt und sie umständlich verschließt, dass ich dir eine kleine Freude machen konnte. Paulina bedankt sich freudlos, hebt ihre aufs Bett geworfene Jeans und das T-Shirt auf und spaziert damit durch die Tür. Und als Clara ihrem schmalen Rücken nachsieht, fragt sie sich, ob es möglich ist, dass ihr freundschaftliches Angebot die Pflegerin irgendwie beleidigt hat. Wie schwer helfen manchmal sein kann, denkt sie.
Stichwort helfen und gut gemeint, aber wie das bei jemand anderem ankommen kann, interessant, gerade bei alten Lümpen, wenn sie noch so edel sind. Nochmal ein Ausschnitt aus «Halbe Leben» von der Susanne Gregor. Verlieren wir doch ganz kurz den Roman und reden über die 24-Stunden-Pflege. Das ist ja grundsätzlich eine gute Idee, weil sie für viele alte Leute eine gute Alternative zum Heim ist. Also wenn man zu Hause bleiben und zu Hause gepflegt werden kann, ist das für viele schöner, als irgendwo hier verpflanzt werden. Es ist auch billiger, aber es schafft auch Probleme.
Genau, es ist zu billig, es basiert auf Ausbeutung und es funktioniert nur darum, weil es zwischen Ost und West den Unterschied gibt, die Ungleichheit in Sachen Wohlstand. Das sagt auch Susanne Gregor, die ich da noch gefragt habe. Und sie redet auch von strukturellen Problemen in diesem Punkt. Und das habe ich aufgenommen, das Wort strukturelle Probleme, und mit jemandem besprochen, der Fachfrau ist auf diesem Gebiet, und zwar mit der Sarah Schilliger.
Wer ist Sarah Schilliger?
Das ist eine Soziologin an der Uni Bern und an der ETH. Und sie betreibt seit vielen Jahren Forschungen zu den Themen Pflege, Hausbetreuung und Migration. Und sie habe ich gefragt, ob man hier tatsächlich von einem strukturellen Problem reden kann.
Ja, dem kann ich zustimmen. Ich denke, ein Aspekt ist sicher, dass die Frauen, die in diesem Haushalt arbeiten, in der Schweiz kommen sie häufig aus Polen oder aus Rumänien, dass die sich im Herkunftsland in einer prekären Situation befinden und dann da eigentlich auf das Einkommen in der Schweiz angewiesen sind und dann auch nur wenig Möglichkeiten haben, sich zu wehren gegen ausbeuterische Bedingungen, gegen überlange Arbeitszeiten, gegen tiefe Löhne, dass sie wenig Verhandlungsmacht auch haben im Haushalt.
Und da kommt noch etwas dazu, und zwar der Umstand, dass die Frauen mit der Zeit ja selber Teil von dieser Familie werden und vielleicht sogar auch eine emotionale Bindung aufbauen. Und das wiederum gibt ein gewisses Dilemma, das sogar einen wissenschaftlichen Namen hat.
Wir reden in der Forschung von dem sogenannten Prisoner of Love Dilemma. Also, dass man eigentlich wie gefangen ist in der Liebe, also man gefangen ist in dem engen Beziehungsgeflecht. Man muss eigentlich gute Beziehungen zu dieser Familie pflegen. Und kann dann aber gleichzeitig auch wenig sich abgrenzen und sagen, jetzt brauche ich einmal Freizeit oder jetzt möchte ich einmal am Sonntag einen Nachmittag lang frei haben. Weil das gerade als so wie Liebesentzug gewertet wird, wenn man sich da jetzt eigentlich auf die eigenen Bedürfnisse dann auch beruft und sich möchte in dem Sinn auch mal Freizeit ausbedingen.
Das heisst also, die Grenze verwischt zwischen Privat und Arbeit, gerade wenn man in so einer Beziehung ist mit der Person, wo man pflegt. Mhm. Ganz konkret, es gibt ja Agenturen und verschiedene Möglichkeiten, aber was verdient eine Pflegerin im Schnitt in der Schweiz?
Das sei unterschiedlich. Sarah Schilliger, macht man hier folgende Rechnung.
Der Mindestlohn liegt bei rund 20 Franken auf die Stunde. Wenn man das dann auf eine 40-Stunden- oder 43-Stunden-Woche aufrechnet, dann gibt es so um die 3'400 Franken. Meistens werden ihnen aber für Kost und Logis werden ihnen bis zu 1'000 Franken pro Monat noch abgezogen. Das heisst dann so wirklich, verdienen sie 2'500 höchstens eigentlich in den meisten Fällen und dann eben noch mit Abzügen von Sozialzulagen und so weiter. Also wirklich heimnehmen können sie häufig weniger als 2'000.
Das ist unglaublich wenig. Mhm. Und wenn man sich auch überlegt, was das heisst, physisch so zu arbeiten, wie viele von diesen Personen arbeiten, warum sind die Löhne so tief? Wieso so einen Mindestlohn?
Also die Berufsbildungen von diesen Leuten, die werden in der Schweiz und in Österreich nicht anerkannt. Und das hat man Sarah Schilliger so gesagt. Und das bedeutet, dass die Frauen dann als Haushaltshilfe angestellt werden und eben nicht als Fachkräfte. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir ja sagen, dass es für eine 24-Stunden-Betreuung 3 Schichten braucht, wo je 8 Stunden jemand dort ist und arbeitet. Aber das ist dann wiederum zu teuer.
Und was kann man machen, dass die Situation besser wird? Was müsste passieren?
Das habe ich Sarah Schilliger natürlich auch gefragt.
Also ich denke, das Modell mit den Betreuerinnen, die rund um die Uhr in den Haushalten sind, das wird zwar immer wieder propagiert als die Lösung für unser Problem, für die Sorgekrise, die wir haben, für die klaffenden Lücken in den Privathaushalten. Ich glaube aber nicht, dass das ein Zukunftsmodell sein kann. Es braucht andere Schritte. Und ich denke, ein Schritt ist sicher, es braucht einfach mehr Finanzierung von diesem Sektor. Der Pflegesektor ist unterfinanziert. Wir müssten auch wieder die öffentliche Spitex mehr stärken, dort bessere Bedingungen herstellen, weil das sind ja häufig auch sehr rationalisierte Arbeitsverhältnisse, wo die Betreuerinnen wirklich müssen, wie mit der Stechuhr in der Hand betreuen, wenig Zeit haben für die betreute Person. Und das genau führt dazu, dass sich Familien dann einfach auf andere Lösungen suchen und eigentlich auf dem Weg sind, so ein Betreuungsverhältnis mit einer osteuropäischen Frau einzugehen, weil sie nicht zufrieden sind, auch mit den Bedingungen in der ambulanten Pflege.
Kommen wir zurück zum Roman «Halbe Leben» und damit auch zur Schriftstellerin Susanna Gregor. Ich habe noch nie von ihr gehört vorher, aber offenbar habe ich etwas verpasst.
5 Bücher hast du schon verpasst. Das hier ist jetzt nämlich 6. Als Schriftstellerin ist sie schon noch interessant. Sie hat nicht so eine Karriere gemacht wie andere, die einfach mal einen riesen Erfolg haben am Anfang und dann geht es wieder zurück und niemand interessiert sich mehr. Sie ist langsam bedeutender geworden. Sie hat zuerst 2 Romane geschrieben, die nicht so Beachtung gefunden haben, dann ein Erzählband. Und dann haben sie 2 bedeutendere Romane geschrieben, die auch Beachtung gefunden haben, und zwar «Das letzte rote Jahr». Das war der eine. Der bezieht sich auf die Slowakei, auf die letzte Zeit kurz vor der Wende. Und da gibt es einen Nachfolgerroman. Und der heisst «Wir werden fliegen». Und das bezieht sich auf die Zeit nachher, auf die 90er Jahre, auch in der Slowakei. Und da ist dann offenbar der Schollnei Verlag aufmerksam geworden auf sie und hat sie dort die Möglichkeit bekommen, «Halbe Leben» zu schreiben, «Halbe Leben» auch rauszugeben. Und ich glaube, wir erleben jetzt gerade den Durchbruch von einer Schriftstellerin, die schon sehr lange dran ist und die jetzt einen neuen Höhepunkt erlebt.
Das heisst, sie hat auch viele Ideen. Wie ist denn jetzt der Roman entstanden?
Ja, das ist auch eine sehr erfreuliche Geschichte, wie sie erzählt.
In diesem Buch war es wirklich fast ein bisschen unheimlich, weil ich habe am Anfang die 2 Figuren gesehen, also vor mir gesehen, und ich habe den Anfang gewusst, der ja ganz kurz ist, nur 1,5 Buchseiten. Und dann schrieb ich los und das Buch schrieb sich unglaublich leicht und unglaublich organisch. Und ich habe keines meiner Bücher, es ist jetzt mein 6. Buch, und keines meiner Bücher habe ich so schnell geschrieben. Und es gab dann auch, als es dann stand, sehr wenig daran noch zu ändern. Ich vergleiche das jetzt im Nachhinein so ein bisschen mit der Geburt eines Kindes. Wenn man 6 Kinder hätte, hat man ja zu jedem Kind eine andere Geburtsgeschichte. Und das war einfach so die schnellste und leichteste Geburt von allen.
Ein schönes Bild mit der leichten Geburt.
Und dann ist gerade noch einmal etwas Merkwürdiges passiert.
Ich dachte ja eigentlich, dass ich keinen persönlichen Zugang zu diesem Buch habe, weil ich weder selbst als 24-Stunden-Pflegerin gearbeitet habe, noch je eine gebraucht habe für irgendein Familienmitglied. Das heißt, ich kenne diese Situation eigentlich von keinen der beiden Seiten. Aber beim Schreiben kam ich dann drauf, dass das doch eigentlich ein unglaublich persönliches Buch ist, weil ich einerseits diesen Blick der Slowakin in Österreich verarbeiten konnte und andererseits ist mir auch sehr klar, dass ich selbst Paulina sein könnte. Hätten meine Eltern nicht beschlossen, nach Österreich zu ziehen und wir wären in der Slowakei geblieben. Ich weiß es nicht, was ich heute machen würde oder wie mein Leben aussehen würde. Bestimmt nicht so, wie es jetzt hier in Österreich für mich läuft. Und mir wurde dann beim Schreiben ganz, ganz klar, dass das ich sein könnte, dass genauso auch Clara ich sein könnte. Also ich fand die Slowakin in mir, ich fand die Österreicherin in mir und ich konnte dazwischen ein bisschen hin und her schwingen und beiden eine Stimme geben. Vielleicht war das auch mit der Grund.
Kommen wir doch zum Schluss nochmal auf Geschichte zurück, auf die eigentliche Geschichte. Wir wissen ja vom Anfang, dass die Geschichte zwischen den beiden Frauen, Clara und Paulina, schlecht rauskommt. Also es fängt an mit dem Tod von der Clara. Das ist ja schon nach den ersten paar Sätzen klar. Und jetzt ganz unabhängig von der Frage, ob das Mord ist oder ein Unfall, das Verhältnis zwischen den beiden ist in dem Moment schon zerstört oder schon kaputt. Was ist denn genau passiert zwischen diesen beiden, dass es so vertrackt und belastet ist?
Ja, da gibt es eine sehr entscheidende Situation in dem Roman, wo wir dann irgendwie zu dem Point of No Return kommen. Und das hat wiederum mit den Kindern von der Paulina zu tun. Clara und ihre Mann haben sich ein Wellness-Wochenende gegönnt. Sie ist in der Zwischenzeit schwanger und ihr geht es nicht gut. Und er ist auch wahnsinnig erschöpft vom vielen Fotografieren. Und die möchten unbedingt gehen. Aber dann läutet das Telefon von der Paulina und der Ex-Partner, der Martin, ist dran und sagt, der Rijo, der ältere Sohn, der sei im Spital. Es war irgendeine Keilerei gewesen, der spielt Eishockey und ist ein ziemlich stämmiger Bursch geworden in der Zwischenzeit und hat eine Schlägerei gehabt und hat dann aber auch verloren. Und Paulina, die eh schon ein schlechtes Gewissen hat wegen ihren Kindern, die will jetzt unbedingt heim. Das würde aber bedeuten, dass Clara und der Jakob das Wellness-Wochenende müssten absagen und das wollen sie nicht auf gar keinen Fall. Und so kommt es dann zu dieser Szene, wo der Auslöser wird von alles, was noch kommt. Und ich schlage vor, die hören wir jetzt am Schluss von diesem Podcast.
Es ist Clara, die zu Paulina ins Zimmer kommt, während diese ihre Kleidung faltet und in den Koffer schichtet, ihr zärtlich eine Hand auf den Rücken legt und sie bittet, sich doch für einen Moment mit ihr aufs Bett zu setzen. Erzähl nochmal, was genau passiert ist, bittet sie, und Paulina kratzt sich verwirrt an der Schläfe. Eine Rauferei, sagt sie, Nase gebrochen, Hand tut ihm weh, jetzt machen sie Röntgen, dann wissen sie genauer. Und Clara nickt verständnisvoll und wiederholt Paulinas Worte, die Nase gebrochen, der Arme, das tut mir wirklich leid. Was für ein Pech, sagt sie, bevor ihre Stimme in einen tieferen Ton umschlägt. Ein Umschwung, der nur Paulina auffällt, als ihre Chefin sagt, das Wichtigste ist, dass er behandelt wird und dass sein Vater bei ihm ist. Und die Großmutter, nicht wahr? Da ist er doch bestimmt gut versorgt. Bei uns ist es nun so, dass wir diesen Aufenthalt leider nicht mehr stornieren können. Und meine Mutter kann nicht mehr alleine bleiben, das weißt du ja. Und dann gibt es da auch noch Charlie. Aber was hältst du davon, wenn du dafür nach unserer Rückkehr ein paar Tage länger bei deinem Sohn bleibst? Paulina zieht ihre Augenbrauen zusammen. Bevor sie ganz begreift, was hier vor sich geht, stört sie erstmal dieser Ausdruck. Dein Sohn. Was soll das heißen? Hat sie nicht erst vor ein paar Minuten in der Küche seinen Namen genannt? Ist es möglich, dass Clara ihn nicht behalten hat, dass diese Frau nicht einmal weiß, wie ihre Kinder heißen? Rijo, sagt Paulina, um ihren Jungen zu verteidigen. Und Clara nickt mit geweiteten Augen. Rijo, wiederholt sie. Aber sie spricht es ganz schief aus, betont an der falschen Stelle, und Paulina schüttelt instinktiv den Kopf. Nein, nein, setzt Paulina an und sieht zu ihrem halbgepackten Koffer. Aber ihre Worte bleiben in der Luft hängen. Sie spürt Claras Hand, die sich plötzlich auf die ihre legt, sich eiskalt anfühlt, oder ist es ihre eigene Hand, die glüht? Ich wäre dir so dankbar, sagt Clara und drückt Paulinas Hand noch fester, wenn du da bleibst. Wir brauchen dich ganz dringend hier, während wir nicht da sind. Und dein Junge ist doch versorgt. Irene auf der anderen Seite. Naja, du weißt schon. Paulina versucht, ihre Hand zurückzuziehen, aber ihre Chefin lässt nicht los. Und als Paulina zur Tür sieht, steht Jakob darin. Beide Hände in den Hosentaschen, den Blick im Raum verloren, den Rücken durchgestreckt. Es tut mir sehr leid, Paulina, sagt er, dass wir dir dieses Mal nicht entgegenkommen können. Wir würden dir aber gerne ein anderes Angebot machen. Nächstes Mal bist du es, die in die Therme fährt. Auf unsere Kosten, versteht sich.
Das war schon Literaturclub 2 mit Buch.
Heute mit dem Roman «Halbe Leben» von der Susanne Gregor.
Erschienen ist der Roman beim Schollnei Verlag.
Textleser hat Marie Löcker.
Sounddesign Serge Reps.
Produktion Barbara Peter. Fragen gestellt hat
Jennifer Kakschuri. Und das Buch mitgebracht hat
der Michael Luisier.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger. Montag, der 31. März. Das sind unsere Themen heute. Zuerst nach Frankreich, wo Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen wegen Veruntreuung verurteilt worden ist und die nächsten 5 Jahre nicht mehr für die Präsidentschaft kandidieren darf. Dann, wenn Militärangriffe über Signal koordiniert werden, was der laxe Umgang mit klassifizierten Informationen in den Reihen der US-Regierung für die internationale Geheimdienstzusammenarbeit bedeutet. Wenn der Berufswunsch auf den Polizeiposten führt.
Das war ein Kindheitstraum von mir, weil mein Vater ist schon sehr lange bei der Polizei und hat mir sozusagen diese Faszination in die Wiege gelegt, ja, für den Polizeiberuf.
Was genau Lisa Wickehalter an ihrem Beruf fasziniert und was sich Polizeikorps von einem höheren Frauenanteil versprechen. Und wenn 2+2 nicht mehr in jedem Fall 4 ergibt, was sich aus dem dystopischen Werk 1984 von George Orwell über die aktuelle Weltpolitik lernen lässt. Es ist ein politischer Paukenschlag in Paris. Marine Le Pen, die starke Frau des Rassemblement National, ist zu 2 Jahren Fußfesseltragen verurteilt worden. Dazu kommen 2 weitere Jahre auf Bewährung und, was noch schwerer wiegt, das Urteil umfasst auch 5 Jahre Unwählbarkeit mit sofortiger Wirkung. Das nimmt ihr zumindest vorläufig die Möglichkeit zu einer 4. Präsidentschaftskandidatur und wirft ihre Rechtsaußenbewegung aus der Bahn. Auslandredaktor Philipp Scholtmann.
Ineligibilität, Unwählbarkeit. Seit den Nullerjahren hat sich die französische Öffentlichkeit an diesen Zungenbrecher gewöhnt, wo sich früher Politiker schamlos in den öffentlichen Kassen bedienten und Scheinbeschäftigungen als Kavaliersdelikt galten, da wurde nach und nach die Schraube angezogen. Marine Le Pen war eine vehemente Verfechterin dieser Politik der reinen Weste im Kampf gegen korrupte Eliten, bis